Herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röskar, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Willkommen zurück beim Mensch-Technik-Podcast. Das ist hier nach einer kleinen Weihnachts-Winterpause die erste Folge, die ich im Jahr 2024 aufnehme. Ich habe mich vorab gefragt, kann man jetzt noch und auch im Rahmen so eines Podcasts noch ein schönes neues Jahr wünschen? Ich nehme diese Episode am 24. Januar auf und ich habe mich entschlossen, ja, ich mache das einfach. Also in die Runde, allseits ein ganz wunderbares neues Jahr voller Gesundheit, Freude, Power, Energie. Und ich habe mir fürs neue Jahr keine Vorsätze vorgenommen, aber ich plane ganz sicher, euch auch in diesem Jahr so 15 bis 20 Folgen aus meinem Leben, aus meinem Berufsleben, aus meiner Gedankenwelt, aus dem Bereich Mensch-Maschine-Systeme, HMI, Human-Machine-Interfaces, Mensch-Technik-Verhältnis, Mensch-Maschine-Verhältnis, euch da wieder ja, an meinen Gedanken teilhaben zu lassen, euch ein bisschen was von meinem Wissen zu droppen, Diskussionen zu stimulieren, Denken zu stimulieren. Und das ist mein Plan für dieses Jahr und ich denke einfach mal, dass ich das auch so durchziehen werde. Wie in der letzten Folge versprochen, das war so Anfang, Mitte Dezember ist die gekommen, wird es dieses Mal um das Thema CES, Consumer Electronics Show, in Las Vegas gehen. Es ist immer so das ganz wunderbare Jahresauftakt-Event. Ich fliege da, seitdem ich mein eigenes Business habe, jedes Jahr hin. Es gab im Jahr 21, ich muss immer aufpassen, ich in den Jahren nicht verrutsche. Also 20 hat es dann auch stattgefunden, bevor die Lockdowns kamen, Corona-bedingt. Und 21 war dann ein reines Online-Event. Aber alle anderen Jahre, also inklusive 20 und auch inklusive 22, war ich vor Ort in Las Vegas. Und dieses Mal auch wieder. Die Anreise war ein bisschen stressig. Das hat der ein oder andere, die ein oder andere vielleicht auch über Social Media schon mitbekommen. Also von gecancelten Flügen über das Downgraden für den langen Flug von London nach Los Angeles bis hin zum Hängenbleiben meines Koffers auf dem Hinflug in London war es etwas stressig, aber die Airline hat sich dann große Mühe gegeben, mir mein Gepäck noch schnellstmöglich zuzustellen, also noch in Los Angeles, bevor ich mit dem Auto weiter nach Las Vegas gefahren bin. Es hat geklappt, Ortszeit wie 2.48 Uhr morgens kam mein Gepäck und ich habe dann frisches Hemd und frische Leibwäsche angezogen und bin ins Auto gestiegen und war dann noch fast pünktlich in Las Vegas. Also alles gut, alles schön. Rückreise war dann völlig stressfrei, exakt wie geplant, exakt wie bezahlt. Und dieses Jahr auch neu für mich, dass ich in Las Vegas nicht einfach nur normaler Messebesucher bin, sondern ich habe mich dieses Jahr auch in die Riege der Aussteller eingereiht. Meine Freunde, mein Klient P3 Group, ein Entwicklungsdienstleister global aufgestellt, hatte dort einen großen Stand und hat Lieferanten, Partner, Kunden eingeladen, wer eben Lust hatte, dabei zu sein, dort auf diesem Stand ja eine kleine Homebase zu haben. Und das habe ich gemacht, hat sich als sehr, sehr gut, sehr, sehr nützlich herausgestellt. Ich habe ja eine Homebase gehabt. Ich konnte die Leute, die sonst irgendwo auf dem Gang oder an irgendeinem Tresen oder an irgendeiner Sitzecke hätte treffen müssen, einladen zu mir auf den Stand. Wir konnten in der Sitzgruppe sitzen, konnten ein Wasser, einen Kaffee zu uns nehmen. Also lauter Sachen, die Sache sehr, sehr angenehm gemacht haben. Und ich habe es sehr genossen, viele sehr, sehr gute Gespräche geführt und eine ganze Menge toller Kontakte entweder weiterleben lassen, aufleben lassen, spannende neue Firmen entdeckt. Es hat sich also alles von vorne bis hinten gelohnt. Ich plane dieses Jahr 3 Folgen zum Thema CES zu machen. Die heutige Folge soll sich so mit der Messe an sich und den großen Trends auseinandersetzen, die ich entdeckt habe. Das sind also 5 große Trends plus 2 weitere Punkte, die ich hier mit euch besprechen möchte. In der nächsten Folge wird es dann um das Thema Technologien und Produkte gehen. Also was habe ich konkret gesehen vor Ort? Und dann würde ich nochmal eine Folge nachreichen zum Thema, welche Fragen habe ich denn eigentlich mitgenommen? Das Spannende an der Sache ist ja nicht nur, dass man da vor Ort neue Inspirationen bekommt, Dinge zu sehen bekommt, auch Dinge anders bewerten und anders sehen kann, sondern dass auch Fragen bleiben. Diese Fragen mögen destruktiv sein, sie mögen destruktive Antworten haben, sie mögen entmutigende Antworten haben. Sie können aber auch, und das hoffe ich tun zu können, sie können auch inspirieren, sie können uns vorwärts bringen und sie können uns entsprechend weiterbringen. Ja, also von daher heute mal so, ich sag mal, die allgemeine Einleitungsfolge zum Thema CES. Und dann auch nochmal die großen Trends. 2,5 Millionen Quadratfuß, das entspricht ungefähr 250.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, 15% mehr als letztes Jahr, 4.300 Aussteller davon, ungefähr 1.100 Startups, die vor Ort waren, Zuschauerzahlen deutlich über 130.000 aus 150 verschiedenen Ländern. Alles Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Ein Stück weit habe ich das Gefühl, oder weitgehend. Weitgehend ist so die alte Glorie, der alte Glanz der CES wieder da. Auch dadurch getriggert, dass ganz überraschenderweise sehr viele chinesische Aussteller und chinesische Besucher da waren. Die großen Player waren da, also die ganz großen Player waren nicht da. Die sind alle von den amerikanischen Handelsbeschränkungen betroffen, also namentlich jetzt Huawei und Alibaba, um mal 2 zu nennen. Aber Firmen wie Hisense zum Beispiel, die auch sehr, sehr groß sind, waren vor Ort. Und dann halt sehr, sehr viele kleine, sehr, sehr kleine Unternehmen. Einige so erst im Bereich Produktion, aber auch sehr viele mit spannenden Technologien und Produkten im Koffer. Also das 2 Dinge, die so vorab schon mal bemerkenswert waren. Rückkehr alter Glanz und Gloria. Und Rückkehr der Chinesen auf die CES. Die West Hall, die neue, neu gebaute Halle, ist wieder die Automotive-Halle gewesen. Da waren so rund 600 Firmen drin. Ein paar Autohersteller, ein paar OEMs, Zulieferer, Technologielieferanten, Service-Lieferanten. Es gab dann auch woanders noch Stände mit Autoherstellern. Honda zum Beispiel war in der Central Hall. Nein, Honda war in der North Hall. Bosch war in der Central Hall. Auch Samsung und meine alten Freunde von Harman waren alle in der Central Hall. BMW, Visteon, Faurecia, Forvia waren in der sogenannten Central Plaza. Das ist so ein offener Bereich zwischen den Hallen, in denen diese Firmen dann Zelte oder so vorübergehende Bauten errichten, um dort ihre Produkte und Dienstleistungen entsprechend zeigen zu können. Ja, steigen wir mal ein. Was ist denn jetzt eigentlich neu gewesen? Was sind also die großen Trends, die großen Linien, die ich so wahrgenommen habe? Ein Thema, ganz ohne jede Frage, und das werdet ihr auch in jeder Berichterstattung, in jedem Resümee über die CES lesen, ganz klar, künstliche Intelligenz. Das ist die Technologie der Stunde, das ist der Hype der Stunde, das ist das, was überall und immer dabei war. Die meisten von euch, viele von euch, einige von euch werden vielleicht den sogenannten Gartner Hype Cycle kennen. Das ist so die Idee, dass eine neue Technologie quasi unsichtbar anfängt, ganz unten anfängt und dann in ihrer Aufmerksamkeit, in ihrem Hype-Verhalten ansteigt, dann irgendwann einen Höhepunkt hat, also gnadenlos überhyped ist, gnadenlos im Vordergrund steht, weit mehr, als es ihr eigentlich zusteht, dann kommt ein radikaler Abfall, wo jeder sagt, habe ich doch gleich gesagt, dass das nicht funktioniert, das wird niemals kommen. Und danach wird dann wieder ein Anstieg passieren, in dem es dann ja konstant auf einem vernünftigen Level diskutiert, angewendet, betrachtet wird. Bei der künstlichen Intelligenz habe ich den Eindruck, als wäre langsam so der Höhepunkt dieses Hypes, dieser Overhype, dieses Überschwingen nach oben erreicht. Man kann also erwarten, dass jetzt innerhalb des nächsten Jahres das alles wieder abwärts geht und alle das doof finden und alle die Nachteile nach außen kehren und dass wir dann in vielleicht anderthalb, zwei Jahren eine realistische Einschätzung der Technologie haben, auch die sie besser verstanden haben, die Vor- und die Nachteile besser einkalkulieren können. Ich hatte so ein Stück weit den Eindruck, als ja, eben genau dieser Hype-Cycle, als ob der dazu führt, dass so ziemlich alles, was irgendwie ein Stück Software hat, was sich vielleicht auch mal ein bisschen verändert, unter dem Label AI, Artificial Intelligence, läuft. Also vor ein paar Jahren war alles smart und war alles connected und jetzt ist alles AI, AI-driven. Also bis hin zu Spiegeln, vor denen man steht und dann guckt man da rein und dann wird eine Hautanalyse durchgeführt und dann bekommt man dann von der Firma, die diesen Spiegel herstellt, das ist einer der großen Kosmetikhersteller, bekommt man dann einen Vorschlag. Und komischerweise sind es mal Produkte aus dem Haus natürlich. Ja, kommt ja nichts anderes in Frage. Und dann kann man sich da das Cremchen oder das Spraychen oder was auch immer raussuchen, was dann zum aktuellen Hautstatus am besten passt. Und da fragt man sich auch, Leute, hat das Sinn? Ist das Technologie, die diese Welt zu einem besseren Ort macht, funktioniert? Ja, also warum? Das ist so ein Teil, wo man sich ernsthaft fragt. Ach, nee. Aber auch das ist künstliche Intelligenz gemacht, auch eine Katzenklappe, die erkennt, ob meine Katze, wenn sie nach Hause kommt, eine Maus im Maul hat oder nicht. Und wenn sie eine Maus im Maul hat, geht die Tür nicht auf. Ja, ist okay, kann man machen. Ich selber habe keine Katze. Kann mir aber vorstellen, ist ziemlich doof, wenn die dann eine tote Maus vor die Küche legt. Ist auch wieder AI. Ich vermute mal, da wird auch eine Bilderkennung dahinter sein, die so ein bisschen selbstlernend ist und die dann so die Katze ein bisschen erkennt. Aber auch hier die Frage wieder, ist das wirklich eine sinnvolle Anwendung von künstlicher Intelligenz oder ist es nicht einfach nur ein Overhype? Aber jenseits davon gab es sehr, sehr viele sehr, sehr schöne und sinnvolle Dinge, bei denen man sagt, ja, da kann ich was mit anfangen. Spannend in dem Kontext ist, dass durch die Übernahme von OpenAI, also dem Entwickler, Hersteller, Erfinder von ChatGPT, dem großen Large Language Model, ist von Microsoft übernommen worden, dass Microsoft damit innerhalb eines Jahres von so einem, ja, einer grauen Maus oder so, dem Dirty Old Man, habe ich es mal in meinem Report bezeichnet, in eine Schönheitskönigin umgewandelt worden ist. Und die sind jetzt überall drinne, zum Beispiel auch bei VW. VW, Volkswagen wird in absehbarer Zeit nahezu alle Autos, die sie haben, mit einem ChatGPT-Chatbot ausstatten und damit dann halt die Interaktion im Fahrzeug deutlich verändern und das HMI des Fahrzeugs deutlich verändern, indem dann halt eben nochmal ein natürlicherer Sprachdialog möglich ist, größere Flexibilität, Zugriff auf größere Datenmengen, auch eine Personalisierung von Antworten, von Responses. Also alles das ist mit Sicherheit ein spannendes Thema, was da kommen wird. Und bringt mich dann auch gleich zu einem Thema, was dann auch in einer Frage enden wird, die ich dann halt in der übernächsten Folge besprechen werde. Wir werden eine Änderung der HMI, der Human-Machine-Interface, der Mensch-Maschine-Schnittstelle Paradigmen haben. Also das, was wir früher so als Pebble-Hopping hatten, als durchdrehen, drücken, durchdrehen. Heute sind wir so ein bisschen mit Widgets schon unterwegs, in vielerlei Hinsicht auch die großen Flächen erlauben ja deutlich wieder mehr direkte Kontrolle. Und dann werden wir an den nächsten Schritt, und es wird ein deutlicher Schritt sein durch das Thema künstliche Intelligenz in Fahrzeugen, auf Armaturenbrettern von Autos finden. Man spricht davon auch damit auch von einer Hyperpersonalisierung. Also es wird nicht nur eine Personalisierung geben, sondern die wird unglaublich werden, die wird übermäßig werden, die wird vielleicht auch überbordend sein. Es wird aber halt eben dann doch eine erhebliche Möglichkeit geben, die Interaktion zwischen Fahrer und Fahrzeug persönlicher zu gestalten. Es wird also definitiv eine Veränderung des Verhältnisses zwischen Fahrer und Fahrzeug geben, wenn das Fahrzeug künstliche Intelligenz beinhaltet und die Interaktion dann auch über AI-Algorithmen, über künstliche Intelligenz-Algorithmen funktioniert. Zweiter großer Trend: autonome Transportsysteme und autonome Arbeitssysteme. Das ist generell ein spannender Trend auf der CES, dass halt neben den Consumer Electronic, das ist ja die Consumer Electronic Show, also ursprünglich ging es da so um Plattenspieler, Fernseher und ähnliche Dinge, dann die Autos schon jetzt in den Mittelpunkt gerückt und zunehmend rücken andere Fahrzeugarten nach, unter anderem auch autonome Arbeitssysteme, autonome Transportsysteme. Ich sah bewusst in dem Fall Systeme. Bei Hyundai auf dem Stand gab es ein Produktionssystem, Produktionstransportsystem, was aus verschiedensten Komponenten bestand, also zum Beispiel aus so kleinen Containern, ja, ungefähr halb so groß wie ein Kühlschrank, die dann durch die Gegend rollten, die dann von Robotern bestückt wurden. Und dann haben sich so 10, 15 von denen zusammen in einen größeren Roboter eingefügt und der wiederum hat dann halt die Langstreckentransporte übernommen. Also solche Systeme waren mehrfach zu sehen auf der Messe und es ist sicher, dass das eine Art ist, wie autonomes Fahren sich verbreiten wird, wie autonomes Fahren mehr und mehr Applikationen und Anwendungen finden wird. Bei Autos ganz klar Level 2, also die Automatisierung der Längs- und der Quersteuerung unter dauerhafter Überwachung des Fahrers, also der Fahrer überwacht dauerhaft das Fahrzeug. Das ist Standard. Dann auch Level 3, also dass der Fahrer oder die Fahrerin sich hin und wieder mal rausziehen kann aus dem Fahrprozess in bestimmten Situationen, für bestimmte Zeiten, auch das ist Standard. Diskutiert wurde beim Thema autonomes Fahren Level 4, das heißt also, dass quasi nahezu konstante oder zumindest über sehr lange Zeiträume hinweg fahrerlose Fahren des Fahrzeugs. Ist noch nicht voll autonom, es wird immer dann, das sind eigentlich immer noch in vielen der Prototypen sind immer noch Lenkräder und Pedale vorhanden. Also auch zum Beispiel in einem meiner Lieblingsausstellungsstücke bei dem Stand von Forvia Faurecia. Auch dort ist noch ein komplettes Cockpit mit allem drum und dran da. Aber das Thema Level 4 wird diskutiert. Es ist einfach noch nicht so weit, dass man damit überall auf der Welt fahren darf. Es gibt da rechtliche Einschränkungen. Und auch technologisch gibt es da noch die ein oder andere Hürde. Weitere autonome Geräte, ich hatte es schon erwähnt, so Baufahrzeuge, also Bobcat zum Beispiel hat autonomen Radlader vorgestellt, Caterpillar, eine autonome Maschine, die in Minen arbeitet. Hyundai HD hat einen autonomen Bagger vorgestellt. Die sind dann wirklich, arbeiten autonom. Die fahren nicht nur autonom, sondern die führen auch ihre Arbeitsaufgaben autonom aus. Finde ich eine spannende Sache. Ich würde gerne mal sehen, habe es aber nicht zu sehen bekommen, wie ich denn der Maschine sage, was sie zu tun hat. Ich vermute mal, dass da für Menschen wie mich erheblicher Bedarf zum Nachdenken, dran arbeiten und Lösungen finden besteht, weil wie mache ich das? Dass jemand, der auf einer Baustelle ist und jetzt gerne möchte, dass da ein Loch gebaggert wird, wie sage ich denn dem Bagger jetzt, dass er das tun soll? Also da denke ich mal, kann man sicher eine ganze Menge machen und gibt es ein ganz wunderbares Feld der Betätigung. Im Autobereich Such zwar da, also People Mover waren vor 2 und 3 Jahren der große Hit, so Schuhkartons auf Rädern mit so ein bisschen Interior wie im Bus oder wie in der U-Bahn und dann konnte man Leute von A nach B damit karren. Das war dieses Mal etwas weniger prominent. Wer da sehr selbstbewusst auftritt, ist die Firma Sux aus den USA, die einen Shuttle hat, einen autonomen Shuttle hat und behauptet damit schon kurz davor sei, das in Serie herzustellen. Bin gespannt, wie sie die bekannten Probleme lösen, aber mit Sicherheit auch eine Firma, die man auf dem Radar halten sollte. Also, autonomes Fahren ist noch ein Stückchen weg. Automatisierung der Funktionen ist fortschreitend und war ein entscheidender Punkt. Das Thema Automotive HMIs ist der dritte Punkt, den ich hier kurz anreißen möchte. Ist natürlich immer einer, der mich ganz besonders interessiert. Was machen denn die Leute? Und für mich ist die Erkenntnis geblieben, so am Offensichtlichen, an dem, was ich sehen und anfassen kann, ich glaube, da haben wir im Moment gerade so ein Plateau erreicht. Also da ist nicht viel Innovation gewesen. Wo wir Innovation haben, ist unter der Haube. Was Technologien angeht, was auch die Entwicklungsprozesse angeht. Auch bei uns auf dem P3-Stand waren Firmen da, die neuartige Tools zum Checken von Software und auch zum Degrading, zum Zerfall der Software vorweisen können, die da eine ganze Menge machen. Also von daher, in dem Bereich passiert irre viel, auch was das Thema Android Automotive angeht. Da ist einiges am Laufen. Und von daher, der Android Auto angeht, das sind alles so Themen, die im Moment unter der Motorhaube passieren, wo man dann halt eben nicht sofort was sieht, was aber ein irres Potenzial hat, eine ganz große Entwicklung zu nehmen. Ansonsten, ja, diese Pillar-to-Pillar-Displays, also die von zwischen den vorderen A-Säulen läuft, also quasi unter der Windschutzscheibe sitzend, die sieht man immer wieder, immer mal mehr, mal weniger. Ich denke, viele OEMs haben kapiert, dass einfach nur der schiere Real Estate, also die große Menge an Platz, die wir haben, keine Lösung für zentrale Probleme sind, auch nicht automatisch eine blendende User Experience hervorbringt. Was man mal wieder sieht, sind dann eher so Lösungen, die eher so ein bisschen traditioneller sind. Die Firma Vinfast zum Beispiel hat auch so in ihren neuen Fahrzeugen, Elektrofahrzeugen, vietnamesischer Autohersteller, hat dort so ein Tablet quasi in der Mitte montiert. Auch eine Lösung, die man sehr häufig sieht. Vinfast hat als Besonderheit noch ein Head-Up-Display statt eines Cluster-Instruments. Und andere haben halt eben ein Cluster-Instrument und ein separates Display in der Mitte. Tok hat ein türkischer Autohersteller, ein türkisches Startup, Display, was sich auch quer was Armaturenbrett zieht, zusätzlich aber nochmal ein separates darunter. Also da haben wir, so was die Architektur angeht, eine gewisse Vielfalt drin, ohne dass sich für mich da jetzt auch ein deutlicher Trend abzeichnet. Ich gehe mal eher davon aus, dass die unterschiedlichen Architekturen der Armaturenbretter, der Dashboards zur Markendifferenzierung dienen wird in absehbarer Zeit, aber nicht mehr, um komplett neue Nutzererfahrungen anzubieten. Ja, die Integration von Chatbots und bei VW fortgeschritten, BMW wird Alexa einbinden. Da wird einiges passieren in nächster Zeit und da sehe ich, aber das war jetzt eben auch wirklich nur in Ansätzen sichtbar, da wird in nächster Zeit viel passieren. Das wird mit Sicherheit einer der Punkte sein, an dem wir viel Arbeit leisten werden. Wie sehen denn jetzt so Human-Machine-Interfaces, Mensch-Maschine-Schnittstellen aus, wenn sie von künstlicher Intelligenz gesteuert, beherrscht werden? Vierter Trend, Case ist tot. Wir werden in Zukunft AIDS haben. Also AIDS jetzt nicht im Sinne vom Virus, sondern AIDS im Sinne von Hilfe, von Unterstützung. Das Case-Mantra ist so ungefähr 10 Jahre alt. steht für Connected, Automatisiert, Shared, also geteilt und Electric. Die vier Buchstaben. Connected, Automated, Shared und Electric. Und zu meiner Verblüffung, bis vor anderthalb Jahren, war das noch sehr, sehr valide, um die Trends und die Tendenzen in der Autoindustrie vernünftig beschreiben zu können. Das ist aus meiner Sicht nicht mehr der Fall. Viele Dinge davon sind nicht mehr relevant oder haben ihre Relevanz dadurch verloren, dass sie kein Trend mehr sind, sondern dass sie Gegenwart sind. Das C für Connected ist Gegenwart. Es gibt kein Fahrzeug mehr, kein neues Fahrzeug, was auf den Markt kommt, was nicht auf irgendeine Art und Weise mit dem Internet verbunden ist. Ich denke mal, technologisch ist das Problem gelöst. Es gibt die ersten werthaltigen, vernünftigen Applikationen bei der ganzen Geschichte. Da wird noch viel kommen. Das Ganze wird aber halt nicht unbedingt der große Treiber sein oder der große Innovationstreiber sein. Das A für Automated, das ist gültig. Da sehe ich ein großes Potenzial. Da sind wir dabei von einem Forschungsprototypenstadium, Probierstadium, Vorserienstadium in eine, ich sag mal, vernünftige, angemessene Realisierung zu kommen. Das heißt also kein vollautonomes Fahren für die breite Masse und in allen Kontexten, sondern solide Level 2, Level 3 Automatisierung, die mehr und mehr kann, mit einer Perspektive in einigen Jahren dann auf Level 4 zu gehen, so dass ich dann doch mal länger mir mein Smartphone schnappen kann oder meinen E-Book-Reader nehmen kann, um da ein bisschen drinne zu lesen. Das S für Shared ist in Las Vegas überhaupt nicht diskutiert worden. Also das ganze Thema Shared Transportation, also dass ich mehr Fahrzeuge teile mit anderen Leuten. Das war überhaupt kein Thema. Es kann sein, dass es einfach daran liegt, dass es in den USA ist und in den USA solche Themen noch weniger Relevanz haben als in Europa. Aber auch Businessmodelle sind noch nicht so richtig gut gefunden. Wenn ich mir den Markt so anschaue, so Firmen behaupten immer, es würde jetzt losgehen und sie hätten ja schon mal Geld verdient, aber überzeugt bin ich davon nicht. Also, das ist ein Thema, was etwas nach hinten geschoben wird. Ich will es nicht als tot bezeichnen, aber es ist nach hinten geschoben. Ja, und das E für Electric ist auch durch. Also, wir werden elektrische Fahrzeuge haben, ob sie alle zu den Zeitpunkten kommen, wie sie angekündigt sind. Und dass der Markt für Elektrofahrzeuge schwächelt. Und dass es alles nicht so einfach ist, wie wir uns es gedacht haben, vom lange Ladezeiten über erhöhten und verteuerte Wartung bis hin zu zweifelhaften Batterielebenszeiten und quasi wertlosen Gebrauchtwagen, die man hat. Das sind alles Themen, die man reinspielt, aber es ist ein politischer Wille da, dass wir Elektrofahrzeuge haben, dass wir mit Elektrofahrzeugen in Zukunft fahren werden. Und da gehe ich mal davon aus, dass die entsprechend kommen werden. Ja, wie ersetzen wir das Ganze? Ich habe gesagt, AIDS heißt das Ganze. Also A bleibt für Automated. Also das ist ein Thema, was in eben, sag mal, kontrollierten Bedingungen wie Tagebau, Bergbautagebau, wie in Minen, wie auf Baustellen schon sehr, sehr gut funktioniert, was immer mehr häppchenweise in den Straßenverkehr reinkommen wird. Also da haben wir mit Sicherheit ein Thema, was bleiben wird. Das I steht für intelligent. Das ist das Thema künstliche Intelligenz, was ich da zusammenfassen möchte, wird mit Sicherheit auf allen Ebenen der Mobilität von Verkehrsdatenverwaltung über Verkehrssteuerung bis hin zu Fahrzeug, Fahrzeugsteuerung, Fahrzeuginteriors, aber auch in den Bereich Fahrzeugentwicklung hinein einen erheblichen Einfluss haben. Von daher das I für intelligent. Das D steht für Diversity. Wir erfahren mehr und mehr, dass es unterschiedlichste Formen der Mobilität gibt. Ob jetzt das fliegende Auto von Xpeng kommt oder auch diese Helikopter-ähnlichen Sachen von Hyundai, weiß ich jetzt noch nicht so richtig, habe ich keine Meinung dazu. Auf dem Bugatti-Stand stand neben einem Bugatti, also so einem 1 Million Euro, 1000 PS starken Auto, standen Scooter, also so Elektroroller zum Draufstehen. Und das war für mich so symbolisch dafür, wie groß die Breite der Geräte ist, die wir für Mobilität nutzen. Und die wird in Zukunft noch zunehmen. Also neben Scooter, um drauf zu stehen, und Scooter, um drauf zu sitzen, E-Bikes, Elektromotorräder, Elektro-Roller zum Draufsitzen, Elektroautos, dann ja bestimmte Mobilitätssysteme wie autonom fahrende People Mover, so Transportkästen für Menschen und auch so Geräte, die oder ja Vehikel, Fahrzeuge, die die letzte Meile überwinden, also die mir mein Paket Tatsache bis zur Haustür bringen. Also da werden wir eine große Menge verschiedenster Fahrzeuge haben, die alle miteinander reden, die alle miteinander arbeiten. Und das ist eben die Diversität, also das D, was ich habe. Und zum Schluss, das S steht für Software Defined Vehicle, also Fahrzeuge, die durch Software spezifiziert werden, die über Software definiert werden. Das ist ein Thema, was ich auch schon mal in einer Podcast-Folge hier diskutiert habe, vor nicht allzu langer Zeit. Und es ist von der technologischen Seite, bekommt es viel Fokus. Das Prinzip wird immer klarer. Man sieht es sehr, sehr deutlich in der Kooperation zwischen Honda und Sony. Die haben jetzt Sony Honda Mobility, glaube ich, heißt die Firma. Und das Fahrzeug, was die jetzt schon das dritte, vierte Jahr in Folge ausgestellt haben, was aber inzwischen doch einen sehr hohen Reifegrad hat, ist der Afeela. Und da ist es so, dass die Autofirmen quasi die Hardware liefern, also das, was fährt, das, was rollt. Die Reifen, die Antriebsstränge, die Bremsen, die Karosserie, die dafür sorgen, dass die Karosserie die Crashtests besteht, die Sicherheit in das Fahrzeug hineinbauen und auch das Interior gestalten, die Materialität. Und dann kommen halt eben Firmen, in dem Fall ist es halt dann Sony, die mit ihrer Elektronikkompetenz, ihrer Nutzerorientierung, ihrer Softwarekompetenz diese Fahrzeuge dann definieren zu dem, was sie dann sind, endgültig machen. Und das halte ich auch für einen ganz, ganz wichtigen Zukunftstrend. Anderes Beispiel aus dieser Ecke sind meine Freunde von Huawei, die auch eher aus der Elektronik-Ecke kommen, aus der Netzwerk-Ecke kommen, aus der Software-Ecke kommen. Die machen diese Teile und chinesische OEMs bauen dann das außenrum, was physisch auf der Straße steht. Und damit hat man Sicherheit, also mit Sicherheit große Möglichkeiten, Nutzererfahrungen zu schaffen, neue Erlebnisse zu schaffen, auch Mobilität komplett neu zu denken. Also da sehe ich ein großes Potenzial. Also, statt Case aus meiner Sicht in Zukunft AIDS. Automated, Intelligent, Diverse und Software-Defined. Das sind die vier Megatrends der Fahrzeugindustrie, die ich sehe. Ja, und dann ein letzter Trend, der überall omnipräsent war, war das Thema Sustainability, also Nachhaltigkeit. Kaum ein Stand, wo nicht irgendwo was stand, hey Leute, wir sind so cool, umweltfreundlich und wir haben unseren CO2-Fußabdruck vermindert und wir recyceln Materialien und. Und bei mir blieb so das Gefühl in 80% der Fälle, boah, das ist aber Greenwashing. Ja, das ist jetzt nicht ernst gemeint, was die machen. Weil wenn eine Firma wie Samsung das ernst meinen würde und sie tut so, als nähme sie es ernst, wenn sie das wirklich ernst nehmen, dann würden sie nicht neue Handys herstellen, sondern alte reparieren. Was sie aber tun, ist ständig neue Geräte in den Markt zu pressen, die in ihrer Entwicklung, ihrer Testphase, in ihrer Produktion einen unglaublichen Footprint haben. Und ob der Strom in der Fabrik jetzt aus einer nachhaltigen Quelle kommt oder aus dem Gaskraftwerk oder einem Atomkraftwerk, macht am Ende nachher einen unglaublich kleinen, zu vernachlässigenden Unterschied. Da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen boshaft aufgestellt, aber das Thema ist omnipräsent gewesen. Es ist mit Sicherheit ein Trend, aber es ist eigentlich eher ein Marketing-Trend als ein echter Technologietrend. Ja, kommen wir noch zu zwei Themen, die jenseits der Technologietrends sind. Definitiv jenseits der Technologietrends sind. Das eine ist, wie sich die CES in den letzten Jahren verändert hat. Es ist so, dass viele der Autohersteller, die sonst häufig gerade in der West Hall sehr, sehr präsent waren, überhaupt nicht mehr aufgetaucht sind. Also Stellantis zum Beispiel hat komplett gefehlt. Audi war nicht da, auch Toyota habe ich nicht gefunden. Hyundai war sehr, sehr präsent, Kia war sehr, sehr präsent. Ansonsten ist da eher eine Verschiebung hin zu Startup-Unternehmen zu sehen. Also Torc hat einen Riesenstand gehabt, auch das dritte Mal, glaube ich, in Folge, dass sie da waren. Windfast, vietnamesische Firma, die echt schnucklige Autos baut. Und die ersten Fahrzeuge sind auch schon auf der Straße. Also es ist nicht irgendwie was, was in Zukunft fliegt, sondern die sind da. In Asien sind die Fahrzeuge, in Vietnam sind sie erhältlich. Kommen demnächst in den USA, wann und wie sie nach Deutschland kommen oder nach Europa kommen, ist unklar. Aber die waren sehr, sehr stark da. Bollinger war da, auch eine sehr, sehr lustige, spannende Firma, weil die so, ja, die Revenge des Analogen, ne? Also die Revenge of Analog, die Revanche des Analogen repräsentieren. Die Autos sehen aus wie alte Land Rover Defender und auf dem Armaturenbrett nicht ein Bildschirm, nicht ein Touchscreen, kein Stück elektronische Interaktion, sondern einfach nur eine fette Karre mit einem Elektromotor, einem Leiterrahmen und einer unglaublich robusten Ausstattung, um damit durch ganz toughes Gelände zu fahren. Herrlich zu sehen. Ich weiß nicht, ob man mit dem Auto im Alltag fahren kann, aber mich hat's wirklich angesprochen. Neben den Fahrzeugherstellern, neben den Autoherstellern, andere Fahrzeughersteller, Baumaschinen, John Deere war da, Caterpillar war da, Doosan mit Bobcat war da, Wirtgen war da, auch ein Klient von mir, die so Asphaltmaschinen machen, so Straßenbaumaschinen. Brunswick ist ein Bootshersteller, auch mit einem Riesenstand sehr, sehr präsent dort. Ja, also das, da ist so eine Verschiebung erkennbar und dann stelle ich ja immer wieder fest, dass es so Innovationsschwünge gibt zwischen den OEMs und den Zulieferern, also zwischen den Fahrzeugherstellern und den Zulieferern. Im Moment definitiv die Innovation auf Seiten der Zulieferer. Bei den Fahrzeugherstellern alles sehr dezent, sehr bedeckt. Das war vor 2 Jahren anders, das war vor einem Jahr auch noch ein bisschen anders, ein bisschen ausgewogener. Bin gespannt, wie das nächstes Jahr entsprechend weitergeht. Ja, und letzter Punkt, siebter Punkt, dann meine größten Enttäuschungen. Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Geht los mit meinen alten Freunden von Harman. Die hatten sich in den letzten Jahren immer im Hard Rock Hotel, also so 5 Kilometer vom Messegelände entfernt, eingeigelt. Und ich meine, es war wirklich eingeigelt. Die Stände waren eigentlich nicht zugänglich für externe Personen. Was ich überhaupt nicht verstehe, weil ich gehe auf eine Messe, um mich zu zeigen. Und dann was zu machen, wo dann einen Stand zu machen, wo Bodyguards davor stehen und einen nicht reinlassen. Ich habe es meistens geschafft, reinzukommen, weil auch mein Freund Frank Rinderknecht mit Rinspeed häufig dort war. Und der hat mich dann als einen seiner Lieferantenbesucher eingetragen, von der konnte ich die Stände sehen. Super geile Stände, sehr, sehr schön, spannende, interessante Themen. Und dieses Jahr war Harman neben seiner Muttercompany Samsung in der Central Hall aufgebaut. Und meine Idee war, naja klar, wenn Samsung hat einen riesenschönen Stand, da kann man durchlaufen, da wird Harman nebenan ja wohl auch einen haben. Sie hatten einen Riesenstand, aber der war wieder nicht zum Durchlaufen. Es ist mir völlig unklar und es täuscht mich zutiefst, dass das Betreten dieses Standes nur gegen Einladung passiert. Wovor haben die Angst? Was ist das, was sie da antreibt? Man kann ja Zeiten vorsehen. Man kann sagen, okay, vormittags nur für Invitation, nachmittags offen, wie auch immer. Aber konsequent da zu sagen, alles dicht, alles zu, das verstehe ich nicht. Andere Enttäuschung, der BMW-Stand. Die letzten Jahre immer eines der absoluten Messe-Highlights. Tolle Präsentation. Sie sind immer auf dem Central Plaza, haben da irgendwie Zelte oder so temporäre Gebäude errichtet. Da war immer Kunst drinne, da war Faszination drinne, da war Interaktion drinne. Das war richtig, richtig toll immer dort. Und ich habe viel Inspiration mitgenommen. Ja, jetzt die neue Klasse vorgestellt letztes Jahr, auch mit den Folien beklebt, die Farbe ändern. Das Jahr davor war ein ähnliches Fahrzeug zu sehen. Dann gab es auch immer so interaktive Bereiche, wo man mit dem Auto fahren konnte oder wo man mit Kunstwerken spielen konnte. Alles das hat nicht stattgefunden. Das Ganze sah aus wie so ein kleinstädtischer Weihnachtsmarkt, in dem so einzelne Bütchen aufgebaut waren. Da waren ein paar Autos hingestellt und ja, sie haben spannende Themen gezeigt. Aber es war einfach vom Auftritt her nicht das, was es in den Vorjahren war. Was glücklicherweise geblieben war, war, dass man sich da einen Kaffee holen konnte und einen kleinen Snack holen konnte. War immer einer der Gründe, häufig einmal am Tag am BMW-Stand vorbeizuschauen, sich da hinzusetzen in das Lounge-Area. Das ist geblieben. Alles andere, was die Faszination des BMW-Standes ausgemacht hat, hat nicht stattgefunden dieses Jahr. Ja, und das Gleiche gilt im Endeffekt dann für die Kollegen von Mercedes auch. Ist einfach nicht das gewesen, was es die letzten Jahre war. Da habe ich jetzt aus zuverlässiger Quelle das Gerücht gehört, denen ist das Budget so zusammengestrichen worden von der Firmenleitung, dass sie überlegt haben, ob sie überhaupt noch kommen. Standen dort der nächste CLA, dann stand die elektrische G-Klasse da und dann noch ein Elektro, ich glaube so ein EQE oder war es ein EQS, jedenfalls ein Serienauto. Und dann eine kleine Bühne, auf denen das MBOS, also das neue Mercedes-Benz Operating System, das Betriebssystem vorgestellt wurde. Und das war's. Auch sehr, sehr enttäuschend, die Faszination der letzten Jahre, die von dem Stand ausging und die Anziehungskraft ist deutlich gesunken bis hin zu einfach nicht mehr da. Ja, also das mein Überblick über die Trends, die ich wahrgenommen habe auf der CES. Es sind im Endeffekt 5 Megatrends gewesen, die ich entdeckt habe. Künstliche Intelligenz, überall immer dabei. Autonome Transportsysteme und komplexe Arbeitssysteme. Dann das Thema Automotive HMIs, eher aus einem kritischen Blick. Der Ersatz des Case-Mantras durch das AIDS-Mantra. Das Thema Sustainability und dann noch die 2 Themen, wie hat sich die Struktur der Aussteller verändert und was sind meine größten persönlichen Enttäuschungen gewesen, die ich in Las Vegas erlebt habe. Das war's für heute. Wer an der Thematik interessiert ist, ich habe einen Report geschrieben, wie ich jedes Jahr einen Report schreibe und wie jedes Jahr geht er in mein Netzwerk hinaus. Kost nischt, wie man so schön sagt. Wer eine Kopie haben möchte, der schreibt mich einfach an, entweder über Social Media oder über podcast@beyond-hmi.de oder unter meinen anderen E-Mail-Adressen. Kurz anfragen, eine PDF-Kopie geht dann postwendend raus. Und in der nächsten Folge, in 2 Wochen, reden wir dann über so ein paar Produkte, über ein paar Sachen, die ich da gesehen habe und die ich ganz, ganz spannend finde. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-röske.com, Röske mit OE und SS, oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.